euch den genau an. Der spielt heute noch eine Rolle. Genau, es gibt noch eine PowerPoint. Genau, ihr habt ja eine Themenreihe und ich darf heute zuerst zu Johannes 4, 1 bis 6 was sagen. Und ich habe uns was mitgebracht, also scheint ein Schaf zu sein, aber vielleicht sieht man da ja mehr. Ich weiß ja nicht, vielleicht, ja, man kann da so die Mütze runterziehen. Das ist ein bisschen ein komisches Schaf. Genau. Also Schaf und wenn aus seiner Mütze kommt ein Wolf raus. Im Zeitalter der Fake News, so hört man ja Land auf, Land ab, ist alles, so scheint es, voller Lügen, Halbwahrheiten und Verdrehungen aller Art. Also wie so ein Wolf im Schafspelz, es sieht gut aus, aber steckt was anderes drin oder es wird was anderes vermittelt, was es in Wirklichkeit ist. Also es ist etwas kompliziert geworden. Natürlich muss man dazu sagen, ist kein neues Phänomen, das gab es schon immer mal irgendwie. Also ob das jetzt von mir aus ganz am Anfang der Geschichte in der Bibel war, die Frau war es, sagt ja Adam. Also das ist eigentlich auch Fake News. Er hat auch mit Schuld. Oder als die Kirche gemeint hat, Kreuzzüge kannst du Sündenvergebung erlangen. Auch das war Trugschluss und falsch. Oder wenn wir in der jüngeren Geschichte gucken, die deutsche Lüge über den Überfall auf Polen 1939, da hat man auch sich ein Fake News ausgedacht, um den Angriff zu rechtfertigen. Oder später dann die Amerikaner, als sie in den Irak einmarschiert sind, da wären Atomwaffen. Also man hat was an den Haaren herbeigezogen, was gar nicht so war. Oder irgendeine politische Person oder Partei bringt uns die Wahrheit und das Heil. Aber auch im Kleinen, deswegen warnt uns ja auch die Bibel davor, nicht hinten rumzureden. Jeder, der als Kind oder vielleicht auch mal als Erwachsener die Flüsterpost mitgemacht hat, weiß, dass da was ganz Seltsames rauskommen kann. Also wir sollen nicht unbedingt hinten rumreden. Also in meinem Heimatdorf, da ist auch mal eine ältere Frau, die ist mindestens dreimal gestorben, zumindest nach der Gerüchteküche, bis sie dann wirklich mal gestorben ist. Ob es dann noch die Leute geglaubt haben, weiß man nicht, aber es war schon interessant. Von dem her, unsere Welt ist ein Stück weit voller Lügen. Und bei uns umso mehr durch die modernen Medien, durch die künstliche Intelligenz strömt natürlich mehr auf uns ein denn je, Halbwahrheiten und Verdrehungen. Im Grunde verstärken die Medien auch unsere menschlichen Schwächen und schlechten Eigenschaften wie schlechtes Reden, Denken, unsere egoistischen Ziele zu verfolgen. Also wir sehen es ja an Russland und anderen Kriegstreibern. Aber wer ist nun der Meister des Lügens und des Verdrehens? Genau, der Diabolos kann man auch sagen. Der steckt schon im Namen drin, der Durcheinanderbringer, der Verwirrer. Und daher fragt uns auch der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief etwas vor unserer Stelle im Kapitel 3. Wessen Kind, oder er sagt es im Urtext, wessen Same, oder also Nachkommen kann man auch sagen, wessen Geistes Kind bist du? Von welchem Geist lässt du dich leiten und mit welchem Geist lebst du unter einem Dach? Kürzlich habe ich auch beim Christen im Haus ein Buch, wo stehen sie, keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht, aber der Titel hat mir gut gefallen, da stand Zeitgeist oder Heiliger Geist. Also von wem lassen wir uns leiden, zu welcher Familie, zu welcher Nation gehören wir, zur Gemeinschaft der Welt oder der Gemeinschaft des Himmels? Da die Welt momentan so ist, wie sie ist, verwundert mich es auch nicht, dass ihr euch dieses Thema rausgesucht habt, der Reihe Ewige Wahrheit in Zeiten der Lüge. Und dann speziell nochmal 1. Johannes 4, 1 bis 6. In der Lutherbibel steht über dem Abschnitt der Geist der Wahrheit und der Geist des Irrtums. Man könnte auch sagen, von Gott oder der Welt, Wahrheit oder Verführung. Also wollen wir uns täuschen lassen oder glauben und folgen wir der Wahrheit in Zeiten der Unwahrheit? Aber schauen wir mal im Text. Also wer eine Bibel heute dabei hat, der hat klare Vorteile. Ich habe uns auch einen Bibeltext mitgebracht, aber er ist etwas holprig, denn ich habe manchmal die Übersetzungsmöglichkeiten noch mit eingefügt und dadurch ist es etwas holprig. Wir fangen mit dem ersten Vers an. Johannes ist ja sehr väterlich und geschwisterlich. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von, oder man kann auch sagen, aus Gott sind oder kommen, denn die falschen Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Also wir sollen prüfen, ihr sollt auch mich prüfen, weil vielleicht erzähle auch ich heute Quatsch. Und das meine ich ernst. Und ich finde es interessant, Johannes schreibt ja in erster Linie an Judenchristen. Also Juden, die Christen wurden, das sind so die große Masse seiner Hörer oder Leser, als er es frisch geschrieben hatte. Später hat sich das etwas verändert. Und er legt ihnen ans Herz, nicht jedem zu vertrauen, sondern die Geister zu prüfen. Und Johannes sagt, es sind schon viele hinausgegangen. Und das ist eigentlich erschreckend, denn es geht um die Gemeinde. Es geht nicht um die Welt und was die Welt so treibt, sondern es geht vor allem um die Gemeinde, um uns. Also es geht nicht direkt um den Zeitgeist außen, sondern es geht um etwas in der Gemeinde zuerst mal. Wenn also die Welt, wie wir vorhin auch schon gehört haben, gleichgeschlechtliche Ehe gut findet, wenn sie ungeborenes Lebens als lebensunwert findet, wenn sie meint, dass durch die Legalisierung der Sexindustrie Menschen frei werden, wenn sie meinen, dadurch Sklavenhandel oder Menschenhandel vorzubeugen, dass das alles legalisiert wird, dann mag es die Welt so denken. Heißt aber nicht, dass es die Wahrheit wäre, sondern die Welt belügt sich selbst, denn sie glaubt nicht der Wahrheit. Also Johannes sagt hier erschreckend deutlich, aus unserer Mitte sind schon viele herausgegangen, falsche Propheten. Und da müssen unsere alttestamentlichen Glocken läuten. Falsche Propheten, wer kennt einen aus dem Alten Testament? Einen alttestamentlichen falschen Propheten. Genau, von dem werden wir heute auch noch was hören, das ist einer der bekanntesten. Genau, falsche Propheten. Und ich denke, das ist auch wirklich das Zersetzende, was uns wirklich schadet in der Gemeinde, was uns wirklich Lügen und Täuschungen einbringt. Man kann ja auch nicht nur sagen, Lügenpropheten, es sind Täuscher, Trickbetrüger. Vor kurzem haben wir mal einen Bericht, wieso die Magier ihre Tricks machen. War das bei Sendung mit der Maus oder sowas? Also in so einer Kindersendung fand ich interessant, diese Täuschungen. Und im Grunde ist es auch nichts anderes. Hier ist jemand, der täuscht, der Tricks macht, bewusst oder unbewusst, diese falschen Propheten. Vielleicht belügen sie sich ja auch selbst damit. Und so werden wir schon im Alten Testament darauf hingewiesen, die Propheten zu prüfen. 5. Mose 18, 9 bis 22. Das ist also nichts Neues, das wir prüfen sollen, nur zumindest ich ertappe mich oft mit Denken, die Gemeinde ist so heilig, was will ich denn da prüfen? Aber genau da sollen wir prüfen und so war es auch im Volk Israel, sie sollen prüfen, 5. Mose 18, 9 bis 22. Denn es geht nicht um gutes Aussehen, gutes Reden können, Wunder, die geschehen, sind auch kein Indiz für die Wahrheit, Macht, Wohlstand und weitere Äußerlichkeiten sind keine Bestätigung, dass etwas von Gott ist. Johannes schreibt hier an Judenchristen, also Juden, die aus ihrer Kultur und Familie vermutlich auch verstoßen wurden, weil sie jetzt an Jesus, den gekreuzigten jüdischen Messias und Retter der Welt, glauben und ihm folgen. So ähnlich wie heutzutage, wenn einer aus dem Islam konvertiert, muss er auch meistens seine Familie verlassen. Doch Jesus lässt auf sich warten, so hören wir an anderer Stelle in der Bibel im Hebräerbrief und es ermüdet die Christen und wohl auch die Hörer von Johannes. Es ist anstrengend, Jesus nachzufolgen. Es kann auch verwirrend sein, vielleicht haben wir uns ja getäuscht mit Jesus. Wie Israel in der Wüstenzeit. Die Gläubigen fangen an zu murren und unzufrieden zu sein. Vielleicht bist du auch schon lange Christ und in der Gemeinde und es ist irgendwie immer dasselbe und es passiert nichts. Jesus kommt auch nicht wieder. Ich werde vielleicht auch nicht gesund von irgendeiner Krankheit oder was auch immer. Wir fangen an zu murren und sind unzufrieden. Wir beginnen zu zweifeln, zu hadern. Menschen, die glauben, sie seien vielleicht auch zu kurz gekommen. Im Alten Testament haben wir viele Beispiele. Die Rotte Korach, die auch gerne am Altar dient. Und manche, die sich mit den Heiden vermischen. Oder andere, die sich die Ohren zuhalten, weil sie lieber die Welt hören, wie die harten Worte, die vielleicht von Gott kommen. Also lieber glaubt man den falschen Propheten, weil das geht runter wie Öl, die Worte, wie sich Gott zuzuwenden. Also das sind schon allein die Beispiele aus dem Alten Testament. Wir haben den Propheten Bilam, der für Geld versucht, Israel zu verfluchen. Wir haben die Baalspropheten im Volk Israel, die das Volk abspenstig machen. Wir haben den König Ahab, der Propheten beschäftigt, die ihm nach dem Maul reden. Es geht um Bestechung, Korruption, Macht, falsche Götter in unserem Leben, Verblendung, Verführung spielen dabei eine große Rolle. Ich beschäftige mich momentan mit dem Mönchstum. Und das finde ich interessant. Ich bin zwar nicht katholisch, aber ich finde es trotzdem sehr interessant. Es war ja nach den Aposteln, nach der Urgemeinde, die erste große Jugenderweckung der Antike. Ob alles gut war, sei dahingestellt, aber es war eine mächtige Bewegung, die noch weit hinein bis ins Mittelalter gewirkt hat. Das waren die Asketen, Wüstenväter und andere seltsame Menschen, aber es ging bei ihnen um die Nachfolge Jesu. Radikale Nachfolge, egal was es kostet. Und irgendwann ist man fast alleine verzweifelt als Einsiedler, deswegen haben sie sich ja in Gruppen zusammengetan und dann kamen natürlich auch Probleme auf. Und so hat man Regelwerke geschrieben, wo das Zusammenleben regelt. Wann fängt der Gottesdienst an, was ziehen wir an, was ziehen wir nicht an, was essen wir und wie läuft es, wie machen wir das mit der Arbeit und anderes. Und sie regeln, und interessant finde ich, dass in einer der bekanntesten Regeln von Benedikt von Nursia ganz eindringlich gewarnt wird von den Berufspriestern, Berufstheologen, Berufsbischöfen und Theologen. Natürlich wird auch gewarnt vor falschen Brüdern und Schwestern, aber ich finde es interessant, denn Benedikt schreibt, auf keinen Fall einen Priester ins Kloster aufnehmen, auf keinen Fall. Und wenn dann doch, da hat er ja ein bisschen Gnade mit dieser Gilde, dann braucht er ein Empfehlungsschreiben. Und dann kriegt er eine Prüfungszeit. Also wir müssen wirklich aufpassen, wenn man so, und er darf keinen Gottesdienst feiern, der muss sich erstmal beweisen. Also von dem her, prüft auch mich, wenn ihr mich in eure Mitte lasst. Also das hat mich gewundert, dass die so extrem vorsichtig sind. Prüfen. Aber gut, was hat es hier mit eurer EFG zu tun? Was hat es heute mit Deutschland zu tun? Eigentlich sehr viel, es ist kaum 80 Jahre her, bis auf Dietrich Bonhoeffer, das Feigenblatt der Protestanten, haben sich so gut wie alle Christen an die Nazis damals verkauft. Sie haben ja sogar dann die deutschen Christen gegründet, wo sehr viele Mitglied waren. Selbst die Freikirchen und selbst Erweckungsprediger aus Pfingstkirchen und Altpietisten und was der Geier, wo alles Liebenzeller und alle miteinander, ist alles auch beweisbar und mittlerweile gibt es auch immer mehr Bücher drüber, sind alle mitgeschwommen. Und sie alle haben Hitler als Heilsbringer leidenschaftlich verkündigt in den Bibelstunden, in den erwecklichen Gemeinschaften, wo man denkt, so viel Heiligkeit und Bibeltreue, super. Aber auch da haben sich manche blenden lassen, und wurden falschen Propheten, um aus unserer Mitte Menschen zu verführen, zu verblenden, absichtlich oder unabsichtlich. Hitler hat ja traditionelle Werte vertreten, wie Familie, gewisse Ordnungen. Das hat vielleicht auch manchen verblendet, Halbwahrheiten, die so verdreht sind. Und weiter im Osten zur gleichen Zeit, da der große, bekannte Josef Stalin, der hat ja auch Priester, das musste aufs Priesterseminar, orthodoxe Kirche, ist später dann Diktator gewesen und hat viel mehr noch umgebracht wie der Hitler. Und auch heute hängen sich die Orthodoxen, die russisch-orthodoxen, wieder an Putins Rockzipfel. Man lässt sich blenden. Und wie Judas aus dem Jüngerkreis am Herzen und in der Gemeinschaft Jesu, wendet er sich ab aus Gier. Oder weil man beginnt, wie Israel, zu hadern und zu zweifeln. Kommt Jesus wirklich? Ist es wirklich der richtige Glaube? War es gut, alles auf eine Karte zu setzen? Man lässt sich von der Welt oder sich selbst beeinflussen, vom Bösen verblenden, täuschen, belügen. Das lullt einen so ein. Das ist ja nicht so, mir sagt einer eine Lüge, ich glaube sie und dann lebe ich danach, sondern das ist so zäh, wie Knetmasse, das lullt mich so ein. Wir müssen also wachsam sein. Nicht so wie Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt. Der hat ja der Lüge geglaubt und dem Bösen hat sich dann hinreißen lassen, das zu tun, was er getan hat. Wir müssen also wachsam sein und die Geister prüfen. Ich komme ja vom Land und im Hohenlogen sagt man immer, wer bist denn du, wo kommst du her und wie heißt denn dein Vater? Ich weiß nicht, ob er den Spruch kennt. Also bei den älteren Menschen wird man das noch gefragt, damit man zugeordnet wird. Und so ist auch bei uns, wo gehören wir hin, wo kommen wir her? Welches Geisteskind bin ich oder mein Gegenüber? Und erst recht natürlich in der Gemeinde. Ein bekannter pfingstcharismatischer Prediger, der schon verstorben ist aus England, Derek Prinz, sagte einmal, wenn der Antichrist irgendwo herkommt, dann kommt er aus unserer Mitte. Das hat mich damals schockiert, deswegen kann ich es mir bis heute gut merken. Vielleicht habe ich es euch auch schon mal zitiert. Und ganz persönlich habe ich eigentlich erfahren, oder das, als ich mal in der Gemeindegründung oder ja, Erweckungsregional dabei war, dachte ich mir immer, ah, da ist Gottes Geist und im Lobpreis, da ist die Heiligkeit Gottes. Ah, es ist Zeiten wie in der Urgemeinde, es passieren Zeichen und Wundern, wunderbar. Aber im Nachgang oder wenn man genau hingeschaut hat, merkt man, wo der Geist Gottes mächtig wirkt, gibt es auch ganz viel Dunkelheit. Daher müssen wir prüfen. Als ich mal auf einer pfingstcharismatischen Schule war, habe ich viel gelernt über Gebet, Prophetie und Anbetung. Aber auch da gab es Grenzüberschreitungen in Richtung Esoterik und Machtmissbrauch. Wir müssen prüfen, egal wie heilig es sich anfühlt oder nicht. Und deswegen schreibt Johannes weiter im zweiten Vers. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Die Kirchenväter im 5. Jahrhundert schrieben dazu, jeder Geist, der Jesus aufhebt, für ungültig erklärt, ist nicht aus Gott. So könnte man vielleicht auch sagen. Also wie schon gesagt, Johannes schreibt ja an seine Volksgenossen, Judenchristen, und es gibt viele, welche ihren Glauben an Jesus, von Gott gesandten jüdischen Messias und Retter der Welt, einfach an den Nagel gehängt haben. Und jetzt wieder zurückgehen und ganz normal wie Juden leben und glauben. Doch Johannes zeigt uns, dass das Erkennungsmerkmal oder das, was uns unterscheidet, ist, wer nicht vom Geist Gottes geleitet ist, sondern von etwas anderem, der getäuscht wurde oder andere täuscht und verzaubert. Ich habe es mal versucht, was da alles drin steckt. Wir haben vorhin ja auch schon ein bisschen was dazu gehört. Wer also leugnet, also das Erkennungsmerkmal ist, wer also leugnet, dass Gott in Jesus, dem jüdischen Zimmermannssohn aus Nazareth, historisch in diese Welt gekommen ist als Erlöser von Juden und Nichtjuden. Ich habe hier drin historisch gekommen, Zimmermannssohn, weil er wirklich gekommen ist. Ja, es gab da mal irgendwie einen, der hat sich Jesus genannt, gab es auch noch mehrere mit dem Namen. Also all das ist nicht gemeint, sondern die eine Person, die historisch gelebt hat, Punkt. Uns zum Heil und ewigen Leben in Gottes neue Welt führt, Gott ihn gesendet hat zu uns als zweiten Adam, also er war wirklich Mensch, der die Sünde als Mensch überwunden und bei den Menschen gezeltet oder gewohnt hat. Dass Jesus Gott selbst ist und für uns starb, wahrhaftig, leiblich, in echt auferstanden ist und am Ende der Tage als Richter der Welt wiederkommt. Das ist gesetzt. Alles, was davon abweicht, ist irgendwie verdreht. Gottes Gegenwart lebt bei uns im Heiligen Geist und wir können mit ihm, Jahwe, Gemeinschaft in Christus haben. Auch das gehört dazu. Man könnte auch zu Juden sagen, Jahwe ist Mensch geworden. Man könnte auch ketzerisch sagen, wenn man mit Muslime redet, denn das Wort Gott ist ja germanisch, Allah ist arabisch, man könnte auch sagen, Allah wurde Mensch, einer von uns in Christus. Das könnte mir den Kopf kosten. Aber wenn man das so sehen will, kann man es so sehen. Wenn also Allah der eine Gott ist, beziehungsweise ich glaube, dass es Jahwe ist, aber das ist nur so am Rande. Paulus fasst es auch mal ganz gut zusammen in Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist Gesetz. Und da gibt es noch viele andere Stellen, die das recht gut auch zusammenfassen. Wer also diese Liebestat Gottes an uns Menschen leugnet, bekämpft oder verlacht, ist nach Johannes kein Kind Gottes und hat den Heiligen Geist nicht. Solche Geister sind vom Antichrist beeinflusst. Aber Johannes verschärft es noch weiter. Damit ist nicht gut, sondern er sagt, wer Jesus nicht bekennt als diesen, also wenn ich davon Abstriche mache, Kompromisse mache von diesen Aussagen, wer Jesus nicht bekennt als diesen in Worten und Taten, also nicht nur ein für wahr halten oder sagen, sondern ganzheitlich mit meinem ganzen Leben bekennen. Wer sich also des Evangeliums schämt, so haben wir vorhin ja auch einmal gehört. Vielleicht kann man es vergleichen mit den 12 törichten Jungfrauen am Ende der Tage, denen ihr Öl ist ja ausgegangen, ein Stück weit ein Bild für den Heiligen Geist. Und Jesus sagt am Ende oder der Bräutigam zu ihnen, ich kenne euch nicht, ich kenne dich nicht. Es sind Irrlichter, die in die Dunkelheit treiben, leere Lampen, leeres Geschwätz. Denn sie sind Kinder dieser Welt und ihrem Vater verpflichtet, dem Lügner von Anfang an. Sie werden geleitet vom Geist des Antichrists, Anti- oder Ersatz-Messias, könnte man auch sagen, des falschen Propheten mit der Zahl 666, mit der man nur zahlen und empfangen kann. Ihr merkt, ich habe immer wieder eingebaut Parallelen, ganz viel aus dem Johannesevangelium, aber auch zu den anderen Schriften von Johannes wieder Offenbarung. Also der Antichrist heißt anstelle von Christus, anstelle des jüdischen Messias einen Ersatz, jemand anderes. Hitler war zum Beispiel so ein vom Antichrist beeinflusst. Der römische Kaiser Nero war von da beeinflusst und viele anderen. Es waren die Vorboten des einen falschen Christus. Also die Bibel sagt uns ganz klar, es wird einer kommen. Johannes sagt, der ist schon da und dessen Geist ist unterwegs. Aber es wird einer kommen, der anstelle von Christus sein wird. Der wie der echte in die Welt gekommen ist, der im Tempel Gottes sitzt, auf dem Platz, der eigentlich Christus gebührt. Und dieser Platz kann natürlich viel sein. Er könnte Rom sein, er könnte die Gemeinde sein, aber er könnte auch dein Herz sein, weil es ist der Tempel Gottes. Was damit genau gemeint ist, wissen wir nicht. Aber wir müssen vorsichtig sein, wir müssen prüfen, denn es sind viele Ersatzmessiasse und vor allem der eine unterwegs. Doch auch wir lassen uns, wenn wir diesen Lügen glauben, nicht mehr vom Heiligen Geist leiten. Also auch wir können eingelullt werden von diesem Antichristus. Und deswegen geht es darum, Jesus loyal zu sein, ihn zu bekennen, nicht in Passivität zu verfallen, sondern mit Wort und Tat ihn zu bekennen. fand es toll, die Beispiele, die wir vorhin gehört haben. Mutig da vorangehen und nicht zu reagieren wie Petrus, der Jesus verleugnet. Aber es gibt es ja bei uns nicht, dass jemand Jesus leugnet, oder? Alle sind ganz starr. Also ich zumindest, wenn ich mich an meiner eigenen Nase ziehe, so, also beim Schämen sind wir deutschen Christen, finde ich, ganz vorne dran. Also von uns hört man selten was. Und erst recht bei der Passivität. Wir machen viele Abstriche. Ich habe mich natürlich ein bisschen belesen und geguckt. Vielleicht werdet ihr euch an den Artikel in manchen christlichen Zeitungen erinnern. Wenn ich schaue, dass man lieber als Vertreter der Gemeinde Jesu das Kreuz der Liebe abnimmt, um an der Klagemauer die jüdischen Beter nicht zu verärgern oder die islamischen Beter an der Al-Aqsa-Moschee. Wenn ich den Juden das Evangelium ihres eigenen Landsmanns und Juden Jesus vorenthalte, wegen der deutschen Vergangenheit und den Verbrechen der Kirche zu manchen Zeiten. Wenn ich den Medien und der Öffentlichkeit zuliebe nicht mehr von Jesus rede in den Kirchen, sondern lieber von Moral, Politik, Naturschutz und Sozialem. Also das heißt ja nicht, dass ich davon schweigen soll, aber es ist die Frage, welche Priorität ich habe. Schon seit vielen Jahren spricht man ja auch deswegen vom protestantischen Atheismus: Moral ja, Gott und Jesus nein. Wenn ich dem Koran, Mohammed und dem Islam recht gebe, dass Jesus eben nicht am Kreuz gestorben ist, er einen Scheinleib hat, so steht's, oder ein Ersatz dafür gefunden wurde, der dann am Kreuz stirbt, das war die große Diskussion im 3., 4. Jahrhundert, dass Jesus ja gar nicht echt Mensch war, sondern ein göttliches Wesen. Heute haben wir eher andersrum die Diskussion, ob Jesus wirklich Gott ist. Und er nur einer von vielen Propheten ist, so sagt ja der Islam. Also mache ich da den Kompromiss oder sage ich klar, was Sache ist? Wenn ich für die Toleranz und im Gespräch mit anderen Religionen auf Jesus verzichte, und das ist ein unguter Kompromiss, der vom Geist des Antichristen beeinflusst ist, so sagt uns Johannes. Wenn ich der aufgeklärten Wissenschaft zuliebe das blutige und ärgerliche Kreuz, also das ist ja schlimm, das kann ich ja Kindern gar nicht erzählen vom Kreuz, das ist ja schwierig, deswegen viele Theologen sagen natürlich, da muss man vorsichtig sein, das ist altbacken, das schreibt man ab. Es wundert mich nicht, dass manche Theologiestudenten vom Glauben abspenstig gemacht werden, wenn Professoren dies leugnen. Das Kreuz, es ist altbacken, makaber und nicht mehr verständlich. Ist das nicht das, was Johannes hier meint, dass man diese Kompromisse nicht machen soll? Haben nicht die von Jesus abgefallenen Priester, Pfarrer, Bischöfe die Kirche durch ihre Untaten in Verruf gebracht und von innen heraus zerstört? Also ist das Wirkliche, was die Gemeinde Jesu zerstört, nicht manches Versagen oder die Verführung in den Kirchen? Vielleicht wird es etwas zu akademisch, aber ich befasse mich ja gern mit Theologie und vielleicht hat der ein oder andere sich damit auch schon beschäftigt, seit der Aufklärung, seit 150 Jahren. Und vor allem im Deutschen ist ja die historisch-kritische Bibelexegese an den staatlichen Unis anerkannt und hat sozusagen die Monopolstellung. Aber man vergottet eigentlich den Rationalismus und die Aufklärung. Da sind Namen zu nennen wie Bultmann, Schleiermacher und Co. Und wenn ich gucke, haben die nicht dazu geführt, dass unsere Kirchenbänke leer sind? Hat nicht die Mission ihre Kraft verloren, weil wir nur noch Soziales machen und selbst in der inneren Mission, wie ja zum Beispiel sich die Diakonie nennt, nicht mehr von Jesus erzählt oder gar gebetet werden darf? Ich war längere Zeit in einer Hospizgruppe und mit äußerster Vorsicht wurde man darauf hingewiesen, nur auf Wunsch des Sterbenden darf man mit ihm beten, aber nicht von einem heraus und Zeugnis geben, erst recht nicht so auf die. Also es wurde nicht ganz klar verboten, aber es wurde einem sehr nahe ans Herz gelegt. Die Diakonie, der Liebesbeweis Gottes an den Menschen und ich muss meinen Mund halten. Wir sollen also wachsam prüfen und uns und unseren Nächsten vor allem in der Gemeinde. Wir sollen immer wieder die Leiter der Gemeinde, die Pastoren prüfen Es hat viele Propheten wie Biliam oder auch Könige wie Saul, König Salomo und andere gegeben, die gut angefangen haben, aber schlecht geendet, weil sie Kompromisse gemacht haben. Also wessen Kind bist du? Von wem lässt du dich beeinflussen? Von wem begeistern? Vers 4. Ihr stammt von Gott, ihr geistlichen Kinder, und ihr habt die falschen Propheten bereits besiegt. Denn der, welcher in euch lebt, ist größer und mächtiger als der, welcher in der Welt wirkt. Also, wir sollen erstmal keine Angst haben. Also das Thema soll euch nicht runterziehen, keine Panik machen, soll nicht düster sein. Ihr habt schon überwunden, das finde ich interessant. Er warnt ja und sagt, prüft. Aber ihr habt es auch schon, ihr habt die Sache schon in der Tasche, die Schafe schon ins Trockene gebracht. Ihr habt überwunden, ihr habt schon besiegt, ihr seid Kinder des Lichts, Kinder Gottes. Ihr seid aus Gott geboren, aus Wasser und Geist. In euch wirkt der Heilige Geist und von dem lasst ihr euch leiten. Er führt euch in alle Wahrheit, so sagt der Johannes an anderer Stelle. Man kann auch sagen, durch Jesu bewusster Machtverzicht führte er durch die Ohnmacht des Kreuzes die Liebesmacht Gottes zum Sieg über das Böse und verleiht uns damit den Sieg in unserer Schwachheit, den er errungen hat für uns aus Liebe. Oder Johannes sagt mal in Johannes 15, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht. Wenn ihr nicht an mir bleibt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Kurzum, es geht darum, in Jesus zu bleiben. Wenn wir in ihm sind, haben wir den Bösen schon besiegt. Mit der Liebestat Jesu haben wir die falschen Propheten und die Lügen überwunden. Wir sind immun, wir sind geimpft, können wir vielleicht auch sagen, solange wir im Schutzraum Gottes sind. Oder Luther sagt einmal, am Hosenbein Gottes hängen. Also solange wir da dranhängen, kann uns nichts passieren. Gehen wir hinaus in die gottferne Welt und ihrem Machtbereich, wird die Lüge und die Täuschung uns langsam schleichend, wie die Familie von Lot damals in Sodom und Gomorra, beeinflussen und prägen, am Ende verführen. Er hat da ja gelebt, weil es da gute Weideplätze gab mit seiner Schafherde. Ihr kennt, denke ich, die Geschichte. Und dann hat er sich von den dortigen Gegebenheiten langsam einlullen lassen. Und seine Familie wurde sozusagen abspenstig. Könnt ihr ja nochmal nachlesen. Also von wen lassen wir uns prägen? Also bleibt in Christus und Christus bleibt in euch. Lassen wir uns von Christus prägen und nicht von den Geistern dieser Welt, die vom Bösen kommen. Ein Kapitel später schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wenn wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann haben wir die Welt auch überwunden. Aber es ist immer ganzheitlich gedacht, also nicht so deutsch-rational, ich halte etwas für wahr, sondern es ist mehr. Vers 5. Die falschen Propheten sind kommen von der gottfernen Welt. So, ja. Deshalb reden sie, ich habe es in Klammer gesetzt, vom Standpunkt der gottfernen Welt aus, wie die Welt redet und die Welt hört auf sie. Also sie haben sich angepasst. Wer in der gottfernen, von Gott getrennten Welt wie Lot damals lebt, der passt sich an. Der redet und tut mit der Zeit, was die Welt so tut. Meist geht es schleichend. Oder wie manche Christen, die christlich aufgewachsen sind, darunter fall auch ich, hat man vielleicht vieles nicht machen dürfen oder hat auf viele Dinge verzichten müssen, weil man ja christlich aufgewachsen ist und es nicht tun durfte. Und dann, wenn man Jugendlicher ist oder Erwachsener, denkt man, jetzt endlich kann ich meine Freiheit genießen und kann auch die Welt und deren Freiheit genießen. Und nur Mit Gottes Gnade erkennt man vielleicht, wie gefangen und verkrümmt ich in mir selbst bin und als Sklave des Bösen leben muss. Aber auch manche Senioren sind davon nicht ausgenommen, denn lange müssen sie dem Einfluss der Welt standhalten. Manche Milde des Alters ist dabei vielleicht nicht so ganz positiv, sondern ein Ergeben. Wir müssen prüfen und wachsam sein. Und nochmal ein aktuelles Thema. Ganz deutlich wird der Einfluss der gottfernen Welt, finde ich, bei der aktuellen Diskussion, da haben wir vorhin auch schon was gehört, mit dem Ausleben der Homosexualität oder homosexuelle Lebenspartner, ist es von Gott gewollt und wird es als gut von Gott empfunden. Wenn ich die Diskussion angucke, finde ich interessant, da geht es darum, die Argumente lauten oft, wenn es Liebe ist, es schadet ja keinen, es gibt auch homosexuelle Tiere. So argumentiert die Welt und das ist auch erstmal okay, denn das ist auch die Welt. Aber wir Christen sollten uns von Gottes Geist leiten lassen und von Gottes Wort. Das heißt, wir müssen fragen, was sagt oder denkt Gott über das Thema? Und wo finden wir Antwort? In der Bibel, da habe ich es gehört. Genau, im Gebet, in der Gemeinschaft, in der Bibel, in seiner Nähe, im Weinstock, am Weinstock. Doch ich stelle fest, dass auch die Christen laut schreiend wie auf einer Demo argumentieren, wie die Welt ohne die Heilige Schrift. Das spaltet ja momentan auch die evangelikale Szene, weil die Diskussionsgrundlage nicht mehr die Heilige Schrift ist, das Wort Gottes, sondern irgendwelche Empfindungen. Ich bringe ein Beispiel, das tut mir persönlich sehr weh und es ist eine große Spaltung auch in Deutschland. Vielleicht liege ich auch falsch, aber nach meinem Erkenntnisstand ist es so. Da gibt es populäre Plattformen in Deutschland, zum Beispiel eine kommend aus der evangelikalen Szene. Vielleicht habt ihr auch schon mal drüber diskutiert. Und da geht es eben drunter und drüber, weil man nicht mehr Bibelwissen hat, weil man eben auch argumentiert wie die Welt. Es mangelt am Bleiben in Christus. Es nennt sich Worthaus, das Ganze mit Dr. Zimmer. Also die sind überall im Evangelikalen auch unterwegs. Und ihre Lehre geht knapp an der Wahrheit vorbei. Der Hörer lässt sich die schönen, weltlich angenehmen Worte um die Ohren schmeicheln. Sie jucken angenehm in den Ohren, wie die Bibel sagt. Und ich selbst war bei einigen Vorträgen dabei, zum Beispiel einmal beim brennenden Dornbusch von Mose über die Geschichte. Und es war eigentlich klar erkenntlich für jemanden, der sich auskennt, es ist tiefenpsychologische Bibelauslegung von Trevermann, ein bisschen fachakademisch. An sich geht es, man legt in den Bibeltext was Psychologisches hinein, was da gar nicht steht. Aber es tut der Seele so gut und ich bin da auch erfrischt rausgegangen, weil es hat mir, ja, Gott sieht mich und er mag mich, aber es war Psychologie und nicht Wort Gottes. Das heißt, es ist so ganz feine Unterschiede. Also weltliche Weisheit. Nicht, dass die Psychologie schlecht wäre, aber es ist ein Stück weit weltliche Weisheit. Auch bei anderen Vorträgen ist klar zu erkennen, es handelt sich um liberale Theologie, die man schon lange kennt. Also deswegen wird es so gehypt, neue Lehre, ganz toll, und die verstehen die Bibel richtig. An der Stelle Gottes sitzt eine in Anführungszeichen neutrale und über alles erhabene Rationalität des jeweiligen Auslegers. Aber ist unser Verstand oder unser Geist mehr als Gottes Geist? Dürfen wir uns da erheben und sagen, wir wissen es besser? Vor einigen Jahren habe ich auch aus dem Spektrum mal auf dem Spring Festival an einer Bühnendiskussion über das Thema Hölle mitdiskutiert, weil es mir dann gereicht hat, weil auch da die Argumentation weder biblisch noch kirchengeschichtlich irgendwie war, sondern einfach nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gott der Liebe die Hölle gut findet oder will. Ja gut, was ich mir vorstellen kann, ist halt mein individuelles Problem. Aber es ist ja keine biblische Argumentation. Also auch da kam wieder ein Gott der Liebe und die Liebe und was ich mir vorstellen kann. Aber es ist nicht von der Bibel heraus argumentiert worden, sondern die eigene Vorstellungskraft. Das ist keine Jesusgemäße Herangehensweise. Das ist die Welt. Es ist die Irrlehre und nicht von Gottes Geist getrieben, wo Christus geleugnet wird, ob sie nun aus unserer Reihen sind oder nicht. Denn auch da wird abgespeckt am Kreuz. Die Mischung und Täuschung der Wahrheit mit der Lüge ist schwierig, denn die Welt ist bunt und dann wird es grau, das Ganze, und schlecht zum Unterscheiden. Also nur ein Beispiel unter vielen. Wessen Kind bist du? Unser letzter Vers. Wir aber sind oder stammen von Gott. Wer Gott kennt, der hört auf uns. Wer nicht von Gott oder aus Gott ist, stammt, der hört uns nicht. Der hört nicht auf uns. Für den ist das, was ich jetzt hier sage, leeres Geschwätz, altbacken oder was auch immer. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums oder der Täuschung, könnte man auch sagen. Und mir ist bei dem Gedanken über den Text gleich Johannes 10 eingefallen. Und das haben wir heute auch schon gehört, glaube ich, war es im Gebet oder so. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also kein Irrtum, nichts wird sie aus meiner Hand reißen können. Und wie schon gesagt, es geht nicht um das Bekenntnis Jesu für wahr oder richtig zu halten, mit dem Verstand, mit der Rationalität allein, sondern es geht um Gemeinschaft, es geht um mehr, in Jesus zu sein, mit meinem ganzen Leben zu bekennen und zu glauben. Und daher ist es gut, wenn wir christlich aufgewachsene Menschen alles durchaus kritisch hinterfragen. Also so wie ich aus dem christlichen Elternhaus kommend, ich musste erst mal kritisch hinterfragen, das ist auch erst mal gut. Aber dann muss man auch zu einer persönlichen Beziehung mit Christus kommen, in der wir dann stehen und leben. Nur weil meine Eltern mich wie einen Weihnachtsstern an den Weinstock Jesus gehängt haben, heißt das noch nicht, dass der Saft des Weinstocks durch meine Adern fließt. Ich soll nicht den Glauben eines anderen leben, sondern selbst in Gemeinschaft mit Christus sein. Nicht, weil ich mit jemand im selben Haus lebe, heißt das, dass ich ihn wirklich oder kenne oder wirklich mit ihm Gemeinschaft habe. Kennst du Jesus? Kennt er dich? Wer wirklich in Beziehung mit Jesus bleibt, der erkennt die Wahrheit und den Geist, der dahinter steckt. Wenn du dich hast täuschen lassen, ist die Frage, welches Geisteskind bist du? Und vielleicht darfst du heute was erkennen und dein Leben ändern. Zum Schluss kurzum, wir leben in einer Zeit, schlimmer denn je, mit Lüge und Täuschung und Fake News. Doch wir haben die Wahl der ewigen Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus. Ein großer Schatz, den wir uns nicht nehmen lassen dürfen. Dass wir uns nicht täuschen oder verführen lassen müssen durch die Verführung in unserer Mitte. Wir müssen prüfen mit dem Wort Gottes, durch den Geist Gottes und nicht mit den Techniken dieser Welt, indem wir aktiv in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben, im Weinstock. Wir können beruhigt sein, denn wir haben den Heiligen Geist und sind Kinder Gottes mit Gott in Gemeinschaft. Wer will uns aus seiner Hand reißen? Wenn wir Jesus als den Mensch gewordenen Gott im jüdischen Messias aus Nazareth verkünden und bekennen in Wort und Tat und darauf vertrauen, dass er lebt, für uns starb und auferstanden ist. Wenn wir mit ihm wirklich persönlich sind. Ich habe es uns auch nochmal in den paar Punkten zusammen. Die ewige Wahrheit, glauben, vertrauen, in ihm bleiben und prüfen. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du immer wieder zu uns sprichst, ob es uns gefällt oder nicht, mit ja, netten Worten, manchmal auch mit harten Worten. Aber ich bitte dich, Herr, dass du uns immer wieder zum Guten korrigierst, uns neu ausrichtest auf dich. Herr, und ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu deinen Geist gibst, dass wir die Geister prüfen können, prüfen, was die Wahrheit ist in Zeiten der Lüge. Da bitte ich dich, Herr, dass du uns immer wieder zeigst, auch wenn wir uns selber beginnen zu täuschen und zu belügen. Ich bitte dich, dass du das immer wieder aufdeckst durch Brüder und Schwestern, die uns ermutigen, darauf hinweisen, Herr, dass du zu uns sprichst, dass dein Wort zu uns spricht. Herr, ich danke dir für dein Wort, für die Gemeinschaft in der Gemeinde, Herr, dass du mit uns bist und uns durchträgst.
Herr, ich danke dir, dass wir keine Angst haben müssen. Du bist größer als alles. Danke, dass du auf die Welt gekommen bist. Amen.